Bilderfahrzeuge, eine Retrospektive Peter Jacobi, heißt die Ausstellung, die im Nationalmuseum für zeitgenössische Kunst noch bis zum 28. März zu sehen ist. Die von Sandra Demetrescu kuratierte Ausstellung wurde am 11. Dezember eröffnet und zeigt über 100 Werke des Künstlers Peter Jacobi, die mehr als 6 Jahrzehnte seines künstlerischen Schaffens erfassen. Peter Jacobi wurde 1935 in Rumänien geboren und übersiedelte 1970 in die Bundesrepublik Deutschland. Er selbst versteht sich als deutsch-rumänischer Künstler, dessen Werk eng mit den historischen und politischen Ereignissen in Rumänien verflochten ist.
Ich war ja immerhin 35 Jahre alt, als ich nach Deutschland ging. Also hatte ich schon in Rumänien eine 10-jährige Karriere, positive Karriere gehabt. Ich glaube, mein Werk ist einfach mit Rumänien sehr verflochten und mit den politischen, historischen Geschehnissen. Und dieser Aspekt, der ist dann auch in meinem Werk zu sehen.
Die Ausstellung Bilderfahrzeuge zeigt Textilinstallationen, Zeichnungen, Fotografien und Skulpturen. Es sind Werke aus allen Bereichen, mit denen sich Peter Jacobi in seiner vielseitigen künstlerischen Laufbahn auseinandergesetzt hat. Doch bedauert Peter Jacobi, dass nicht alle seine künstlerischen Beschäftigungen in der Ausstellung präsent sind.
Ich bedauere es, dass zum Beispiel meine 10-jährige Beschäftigung fotografische Beschäftigung mit den siebenbürgischen Wehrkirchen gar nicht ausgestellt ist. Das ist für mich ja auch ein Denkmal, ein Memorial. Und insofern hätte es in mein allgemeines großes Thema hereingepasst. Dann gibt es noch ein großes Thema, das auch noch nicht ausgestellt war, und zwar das Thema Architekturen aus Skulpturen. Die konstruktiven Skulpturen, die sind so gebaut, dass ich daraus Architekturen entwickeln konnte. Richtige Wohnblock, Bürohäuser oder Hallen, Festhallen und so weiter. Jetzt arbeiten die in großer Verspätung an einem Katalog, der immerhin 250 Seiten haben sollte. Und da werden diese Themen, die jetzt in der Ausstellung nicht drin sind, dargestellt, wie ich hoffe, ja.
Obwohl Peter Jacobis Repertoire so vielseitig ist, bilden all seine Werke ein einheitliches Gefüge, in dem die Signatur des Künstlers immer erkennbar ist.
Auch wenn die Themen und Materialien sehr unterschiedlich sind, ist mein Werk ja so, dass ich meine, dass man immer wieder den Autor erkennt. Auch wenn jetzt mein Textilwerk und dann daneben eine Erinnerungsskulptur zu sehen ist. Also das scheint etwas kompliziert, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich durch meine Bilder gehe, die ich im Laufe der Jahrzehnte gemacht habe, dass der Autor immer der gleiche ist und erkennbar bleibt.
Zum Nachdenken regt der Titel der Ausstellung Bilderfahrzeuge an, auf Rumänisch durch Vehicule alle Imagini übersetzt. Der Titel knüpft an das Konzept der Migration von Bildern des Hamburger Kunsthistorikers und Kulturwissenschaftlers Abi Warburg. Automobile Bilderfahrzeuge nannte er die flandrischen Teppiche an den Wänden italienischer Palazzi. Sie transportieren die in Kulturobjekten gespeicherten Bildformeln durch Zeit und Raum. Die Bilder sind Fahrzeuge, die verborgene Botschaften zum Ausdruck bringen. So lässt sich diese Metapher interpretieren.
Das hat dieser außerordentliche Abi Warburg, wenn ich darüber gerade 2 Worte sagen darf. Also auch hier ist es so, dass Sandra Demetrescu diesen Titel ausgewählt hat. Damit hat sie mich überrascht. Ich kannte natürlich Abi Warburg etwas, aber ich habe mich dann erneut in sein Werk vertieft ein bisschen. Und er ist also 1866 geboren und ist 29 verstorben an einem Herzinfarkt. Abi Warburg entstammte einer Hamburger jüdisch-deutschen Bankerfamilie, das Bankhaus gibt es auch heute noch, und er gilt als der Erfinder einer umfangreichen Bilderanalyse. Er hat also festgestellt oder hat sich bemüht, immer, wenn er zum Beispiel die Renaissance, die italienische und deutsche Renaissance studierte, hat er sich immer um das Umfeld gekümmert, also die sozialen, die historischen, die politischen Bedingungen. ein Werk entstand. Das hat er dann besonders analysiert und hat so einen etwas profunderen, tieferen Zugang zu dem Werk gemacht. Also die Werkanalyse ist bei ihm besonders umfangreich gestaltet. Das war zu der Zeit noch nicht so, wie es heute eigentlich eine Normalität ist. Das ist das eine. Dann Warburg hat Begriffe erfunden, wie gerade Bilderfahrzeuge oder Denkraum. Oder einer seiner Sprüche ist, Gott liegt im Detail eines Werkes. Und so gilt er als Initiator einer neuen, profunderen, umfangreicheren Werkanalyse. Er wurde dann aber vergessen und kommt jetzt in den letzten Jahrzehnten immer mehr zur Geltung und man kommt immer wieder auf sein Werk zurück. So auch wie diese jungen Kunsthistorikerin, die anscheinend von seiner Biografie fasziniert ist.
Die Traumata des Zweiten Weltkrieges haben den Künstler schon als Kind markiert. Nachdem sein Interesse für die Textilkunst in den Hintergrund rückte, begann er seine Erinnerungen an den Krieg in der Fotografie zu verarbeiten. Das Kriegsgeschehen gehört aber nicht nur der Vergangenheit an. Es hat uns nie verlassen, meint der Künstler.
Immer wenn ich ein Thema hatte, dann habe ich mich nach dem besten Medium umgesehen. Es war so, nachdem ich mit Rizzi Jacobi doch 20 Jahre diese doch sehr bekannten Textilen, Reliefs und freistehenden Textilen und Holz- und Aluminiumskulpturen in den späten 60er Jahren bis Ende 70, Anfang 80 gemacht habe, hatte ich das Interesse etwas verloren an der Textilarbeit, weil die These, die Erfindungen realisiert waren. Ich war dann nicht mehr interessiert, weiter ähnliche Sachen zu machen. So ist dann meine Biografie immer mehr zutage getreten und die Erinnerungen an des Krieges, Sie sagen, ich war 10 Jahre am Ende des Krieges, das stimmt, aber im Alter von 10 Jahren sind Sie ja ziemlich klar bewusst und können realisieren, dass da ein sozialer und enormer Umbruch passiert, wenn zunächst ein paar Wehrmachtssoldaten sich aus der Ukraine, aus der Krim zurückzogen und versuchten nach Deutschland sich durchzuschlagen. Das hatte ich, ein, zwei hatten wir gesehen, dann waren die rumänischen Truppen und dann vor allen Dingen das Erlebnis, die Rote Armee in unserem Haus in Tatlau zu haben. Da habe ich schon begriffen, dass da ein gesellschaftlicher Umbruch passiert, auch wenn ich da nur 10 Jahre alt war oder 8 Jahre. Und dann lebe ich hier in einer Stadt, die auf der Liste von diesem Bomber Harris, diesem englischen General, gestanden hat. Und Deutschland war schon 1945 am Boden und er hat trotzdem noch stur weiterhin deutsche Städte niedergemacht. So auch Pforzheim am 23. Februar 1945. Ich lebe also in einer Stadt, die eine Katastrophe von der Architektur aus ist. Das ist eine Notarchitektur im ganzen Zentrum, die in den 50er, 60er Jahren errichtet wurde. Dann gibt es hier am Rande der Stadt einen Berg, der sogenannte Wallberg, oder wie man das etwas verlegen nannte, den Monte Scherbellino von Scherben. Und das gibt es in vielen Städten Deutschlands. So war es mir bewusst, dass ich hier eigentlich auf einem nicht so lange her verlassenen Schlachtfeld lebe. Und für mich ist es auch so, dass eigentlich das Kriegsgeschehen uns nie verlassen hat. Auch wenn man dann sehr bald die Kriege in Ex-Jugoslawien sieht, wir waren praktisch ständig in einem Kriegszustand. Auch in Europa, obwohl man das jetzt immer darstellt, wie wenn da alles ruhig gewesen wäre. Kurzum, die Erinnerungen aus der Kindheit, der Umbruch von einem Königreich, von der freien Wirtschaft in ein kommunistisches Land, das habe ich bewusst miterlebt. Und dann hier diese Reste des Krieges, vor allen Dingen den Westwall. Das ist diese parallele Linie zur Ligne Maginot. Das läuft mehrere hundert Kilometer parallel zu der. Und so habe ich dann die Fotografie ausgewählt, diese Orte und diese Transformationen manchmal versteckt, manchmal sichtbar zu fotografieren. Zunächst war das eine Absicht, eine Dokumentation zu machen. Und ich habe ja dann viele tausend Fotografien gemacht über mehrere Jahre, immer im Winter, wenn keine Vegetation war, sodass man diese Reste, diese Höckerlinien, die Panzersperren und die Bunkerreste gut sehen konnte. Aber heute gibt es einen Begriff, der zirkuliert, der sagt, there is no such a thing as documentary photography. Also eine, sagen wir mal, in den 80er Jahren gemachte Dokumentation bekommt heute einen ganz anderen Ausdruck, einen sehr viel wichtigeren, aber auch einen Kunstausdruck. Abgesehen davon habe ich ja dann als Essenz der Dokumentfotografien des Westwalds und des Trümmerberges, mehrere Trümmerberge, die ich fotografiert habe, dann diese Diptychen gemacht. Ein großes ist ja auch in der Ausstellung vom Anhalter Bahnhof in Berlin. Also das sind dann zwei Bilder, zwei Fotografien einer Situation, die einen besonderen Kunstcharakter hatte. Und zwar ist das so gewesen, dass ich immer, während ich diese kilometerlangen Panzersperren fotografierte, auch an die damals so aktuellen Landart-Kunstwerke aus Amerika dachte. Also die amerikanischen Künstler haben in der Wüste von Nevada und sonst wo Zeichnungen mit den Motorrädern gemacht und haben das aus dem Flugzeug fotografiert. Oder dann diese unglaublichen Erdzeichnungen, die auf den Plateaus in Mittelamerika von den Inkas und anderen Völkern gebaut wurden. Das sind kilometerlange Zeichnungen. Da haben sie in einer Region, wo es nie regnet, eine Schotterlandschaft ist es, da haben sie das zusammengefegt und haben kilometerlange Linien gebaut oder haben sogar irgendwelche Adlerfiguren und so weiter gebaut. Also die Idee, über kilometerlange Zeichnungen Kunstformationen zu machen, haben diese Inkas damals schon gehabt. Dann haben die US-Künstler das übernommen und so bin ich dann wieder in eine neue Situation mit den Festwall-kilometerlangen Formationen, Anti-Tank-Situationen, in eine ähnliche Situation gekommen.
In seinen Fotoarbeiten beschäftigt sich Peter Jacobi auch mit dem menschlichen Körper. Nicht nur der Schönheit des weiblichen Körpers widmet er seine Aufmerksamkeit, sondern zu sehen sind in der Ausstellung auch Männerakte von Kriegsinvaliden. Darunter ein erschütterndes Foto von einem nackten Mann, dem ein Unterarm amputiert wurde und der in der Pose des gekreuzigten Jesus gezeigt wird.
Zu der Zeit arbeitete ich mit Aktmodellen in meinem damals neuen Studio. Das war alles leer und beschäftigte ich mich mit der reinen Schönheit des weiblichen Körpers. Es gibt auch in der Ausstellung einige Fotos von den schönen jungen Modellen, meistens Studentinnen von unserer Hochschule. Und natürlich lief parallel dazu die Beschäftigung mit dem Krieg. Und dann hatte ich einfach eine Anzeige in der örtlichen Zeitung gegeben und habe gefragt, welcher Kriegsinvalide besucht mich in meinem Bildhaueratelier und zeigt mir seine Wunden sozusagen. Etwas pathetisch ausgedrückt. Und dann haben sich tatsächlich drei oder vier Männer gemeldet, die sehr stark lädiert waren. Einige konnten kaum noch laufen, aber offen. Sie waren eigentlich sehr erfreut, dass sich jemand nach ihrem Schicksal interessiert. Es waren also richtige Kriegsinvaliden. Und das habe ich dann so auch ein bisschen als Kontrast zu der Schönheit des weiblichen Körpers fotografiert, aber auch gleichzeitig ist es ein Aspekt meiner Beschäftigung mit dem Krieg und mit der Idee des Memorials. Das ist auch ein bisschen ein Gedenken. Egal, ob es jetzt Leute waren, die möglicherweise auch in der Wehrmacht waren, oder das ist einfach eine allgemeine Thematik. Das ist genauso, hätte ich russische Kriegsinvaliden oder rumänische Invaliden fotografieren können. Die waren jetzt einfach hier für mich verfügbar.
Die Themen Vergangenheit, Erinnerung, Krieg und Zeit sind auch im dreidimensionalen Werk des Künstlers wiederzufinden. In vielen seiner Skulpturen beschäftigt sich Peter Jacobi mit modularen Systemen, ausgehend von der Säule der Unendlichkeit von Konstantin Brinkusch.
Es gibt einen Spruch von Robert Morris, das ist ein berühmter amerikanischer Bildhauer, der sagte, dass die Säule der Unendlichkeit oder die unendliche Säule von Brinkusch das erste abstrakte Kunstwerk des 20. Jahrhunderts ist. Also ein monumentales Werk des 20. Jahrhunderts ist. Das ist richtig. Nun ist es aber so, dass Brancusi ja nicht der einzige Bildhauer ist, der Säulen gemacht hat. Im Laufe der Geschichte haben Tausende von Völkern, die Indianer, haben ihren Platz markiert durch diese Zählen, die sie bildhauerisch bearbeitet haben. Da haben sie ihre Götter drauf gezeichnet und so weiter. Also die Idee der Säule als Markierung eines Platzes, als Gedenken auch, die gibt es bei den Ägyptern natürlich in wunderbarer Form und in diese vielen Szenen auch, die in Paris, wo ist das Platz Vendôme, wo diese fantastische ägyptische Stele steht. Aber den Schritt, der Brancusi mit seiner Säule gemacht hat, ist dann einen Akzent für das 20. Jahrhundert zu setzen. Obwohl die Aussage ist, dass Brancusi von Robert Morris, dass das ein abstraktes Werk ist, ist es verrückt, denn Brancusi hat selbst Inhalte, auch literarisch formulierte Inhalte, zu dieser Säule genannt. Zum Beispiel hat er gesagt, ich möchte, dass sie wie eine Antenne zu dem Universum ist, die sie sendet, Messages, Botschaften in das Universum und empfängt welche. Oder auf Rumänisch, Sophia Caun Margaritar, wie eine Kette, wie eine Schmuckkette. Oder Sophia Caun Spick. Sie möge wie eine Ähre, wie eine Weizenähre sein, wo auch so eine Stafelung ist. Diese Bezüge haben ihn sicherlich auch inspiriert. Natürlich neben den Holzskulpturen, die auf den Veranden der Häuser in der Oltenia zu finden sind. Also diese Zusammensetzung von auch Erinnerungen aus seiner Kindheit und dann dieses universale Denken, das ist dann schon das Außerordentliche an seiner Sache. So gibt es eine ganze Reihe von Säulen in meinem Werk, die auch sogar diese Rautenform haben, aber sie ist oft versteckt, in zum Beispiel die Säule mit den Durchbrüchen. Es gibt eine Säule, die steht hier 8,50 Meter in Pforzheim. Da gibt es Bögen, die einen Korpus bilden und in der Mitte gibt es einen Hohlraum. Vier halbe Bögen, vier kleine Bögen umschließen einen Raum. Und im Schnitt, im Profil dieses Leerraumes, der in der Mitte ist, kann man die Rautenform von Brancusis Säule erkennen. Also, was bei Brancusi volles Volumen ist, ist bei mir Leerraum. Das wäre eine der Geschichten. Aber es ist eigentlich so, dass aus der Allgemeinheit, wenn man sagt, warum machst du Aktfotografie? Es gibt so viele Aktfotografien. Jede Generation, jeder Künstler macht seinen Beitrag zu einem gewissen Thema. Das war immer so und wird immer so sein.
Nicht nur geometrische Formen prägen das skulpturale Werk des Künstlers Peter Jacobi, sondern auch organische, deren komplizierte Variationen zum Teil mittels eines 3D-Computerprogramms erarbeitet werden. Eine der Säulen aus dem Ensemble Variationen organischer Säulen erinnert an die Pestsäulen des Mittelalters und trägt den Titel Pandemiesäule.
Meistens im katholischen Gebiet der Ex-Habsburger Monarchie, Wien, auch in Tschechien, in vielen Orten Tschechiens, in Budapest, gibt es diese Pestsäulen als Dank von den Überlebenden, weniger aus dem Mittelalter, sondern die wurden in der Barockzeit, also 1760 und danach gebaut. Das sind für mich fantastische Skulpturen, das sind so großartige Erfindungen. Ähnlich wie bei Brancusi ist es für die Zeit des Barocks eine außerordentliche Erfindung. Und diese Bewegung, diese wolkenartigen Formationen, die es bei diesen Säulen gibt, auf denen sich Engel und sonstige Heilige tummeln, das ist eine so außerordentliche plastische Erfindung. Die hat mich immer bewegt, schon seit meiner Studienzeit kenne ich die. Und nun ist es so, dass wir sehen ständig im Fernsehen diese Formationen des Virus. Der hat ja auch so eine runde Form mit diesen Stacheln. Und dann habe ich die einfach sozusagen in einer Agglomeration, in einer Verdichtung zusammengeführt und sie in eine Vertikale gesetzt. Das ist ein langer Prozess. Diese Säulen bestehen schon zum Teil seit 10 Jahren und die sind auch zum Teil am Computer gemacht. Denn diese Wahnsinnsvariationen, die haben, die kann man nur mit einem 3D-Programm machen und lässt es dann ausfräsen. Also obwohl ich ein Auto habe, das Sie kennen, benutze ich die Techniken der Zeit, wie Drucken einer kleinen Skulptur oder wie das Entwerfen in einem 3D-Programm mit großer Lust und Freude, weil es Skulpturen hervorbringt, die so vorher nicht zu machen gewesen wären.
Peter Jacobis Skulptur La Calo Andormi, ein Sockel, darauf eine Skulptur aus Alabaster und dahinter die Nachbildung eines Korsetts, erzählt über die Qualen, denen die Künstlerin Frida Kahlo zeitlebens ausgesetzt war. Der Künstler zieht aber auch eine Parallele zu seinem eigenen Schmerz über das Drama des Krieges. Auch durch dieses Werk dialogiert Peter Jacobi mit Konstantin Brinkusch, denn der Titel des Werkes ist eine Anspielung auf die Skulpturenserie La Muse Endormie, in der Brinkusch eine Reihe weiblicher Köpfe, die auf der Seite liegen, dargestellt hat.
Das ist schon sehr bewegend, diese vielen Selbstbildnisse zu sehen, die sie gemalt hat, zum Teil unter Wahnsinnsqualen im Bett liegend, in einem Korsett eingespannt, mit einem halb verfaulten Rücken durch das lange Liegen. Also das Werk, der Schmerz, den sie da vermittelt. Und jetzt ist es ein individueller Schmerz, aber der ist parallel zu meinem Schmerz über das Drama des Krieges.
Auch Frida Kahlos biografische Daten erwecken das Interesse des Künstlers für das Schicksal der Malerin.
Es ist verrückt, ihr Vater ist hier in Pforzheim geboren und ist als 18-Jähriger nach Mexiko ausgewandert. Und angeblich soll auch die Mutter in zweiter Generation aus Arad stammen, aus einer ungarisch-jüdischen Familie.
Frida Kahlos tragisches Schicksal, aber auch ihre Koketterie waren die Inspiration für die Skulptur La Calo Andormi.
Ich hatte ein richtiges Korsett gefunden aus Leder, das habe ich transformiert, verändert und das erinnert an ihr Drama, nicht? Sie hatte ja diesen Unfall, wo ihr Körper in einem Busunfall schwer verletzt wurde. Und die Skulptur, die daneben liegt, ist eine ganz naheliegende Skulptur, die an eine Trockenhaube der 30er, 40er Jahre erinnert. Und nun war Frida Kahlo eine sehr kokette Frau, ließ sich von den besten Fotografen fotografieren. Und so erinnert diese Skulptur an ihre Koketterie, das Korsett an das Drama und die Skulptur, die zeigt mich sozusagen, dieses modulare Element, was da drinnen ist.
Einen wesentlichen Teil der Ausstellung nehmen auch Werke aus dem Umkreis des Bukarester Holocaust Memorials ein, das im Jahre 2009 errichtet wurde. Die Skulptur mit dem Davidstern erinnert an den 9. Oktober, den Gedenktag des Holocaust in Rumänien. Zwei Dreiecke, die den Davidstern formieren, wurden nach oben zu einer konstruktiven Skulptur gekippt. Der Schatten dieser Konstruktion gibt die Zeichnung des Davidsterns wieder, die immer haargenau am 9. Oktober zu sehen ist. Nach einigen Tagen, Wochen verzerrt sich diese Zeichnung und kehrt dann wieder nach einem Jahr zurück. Peter Jacobi sieht das Monument als wichtigstes Projekt seiner künstlerischen Laufbahn an. Seine langjährigen Beschäftigungen mit dem Kriegsdrama ließen ihn ein einmaliges Konzept des Memorials finden. In diesem Werk sind die meisten Gedenkskulpturen des Künstlers zusammengefasst.
Als ich dann die Westwall-Fotos machte und in vielen Katalogen publiziert habe und auch in diesen zerstörten Städten Deutschlands mich bewegte und das Drama richtig nachvollzogen habe, ich habe ja viele Leute gesprochen, die diesen 16-minütigen Bombenattacke meist von den Engländern hier in Pforzheim erlebt oder überlebt haben, gesprochen. Und das war ja wahnsinnig. Diese war eine der reichsten Städte Deutschlands, Pforzheim, durch die Schmuckindustrie, die es hier gab und noch immer gibt, bis zum Teil. Und also dieses Drama war präsent. Und dann hat es sich heraus ergeben als natürliche Entwicklung, dass ich an den Gedanken des Memorials mich damit beschäftigt habe. Also ab 80 machte ich diese Westwall-Fotos und dann kurz danach entstand schon der Gedanke eines tiefliegenden zentralen Gedenkgebäudes, wie das dann in Bukarest realisiert wurde. Oder die Idee mit dem Davidstern, die da zur Sonne so ausgerichtet ist, dass sich der Schlagschatten dieser Konstruktion Das sind die zwei Dreiecke, die den Davidstern bilden, die ich räumlich hochgekippt habe. Und da schlägt die Sonne drauf und bildet auf einem Gerüst den Schatten. Der Schatten schlägt sich auf diesem Gerüst nieder. Und diese Ideen, die habe ich einfach, ohne jetzt einen Auftrag zu haben, entwickelt. Und auch die verschiedenen anderen, zum Beispiel das Epitaph, die Skulptur Epitaph, wo anstatt eines geschundenen Körpers von Holocaust-Opfern sind es angesägte Bruchsteine. Also die Übersetzung, die Transformation ist für mich der Hauptgedanke bei einer solchen Sache. Es gibt in Dachau ein wunderbares Denkmal, das in den 50er Jahren von Nándor Glied gemacht wurde, einem Kollegen, einem Freund, den ich gut kannte. Der hat wie eine Art Gitter gebaut und das aus ganz skeletösen menschlichen Körpern. Das war okay für die Zeit. Aber heute kann man das nicht mehr machen, das geht nicht. Und so habe ich die Idee der Übersetzung, der Transformation von dem Schicksal der Holocaust-Opfer gewählt. Es ist so, dieses Gebäude, das liegt tiefer, 2-3 Meter tiefer von dem allgemeinen Plateau des Denkmals, das 60-70 Zentimeter erhöht vom Umfeld ist. Und dann gibt es eine sehr schöne Treppe, die dann herunterführt zu diesem Gedenkraum. Und da gibt es jetzt eine der interessanten formalen Ideen. Das durchbrochene Dach gibt einen Schattenschlag, eine Schraffur zwischen hell und dunkel, die sich bewegt, während die Sonne hereinschlägt. Und wenn man sich nur 10, 15 Minuten in diesem Raum innen bewegt und die Vornamen der Jüdischen und der Roma liest, die ich da in einer langen Reihe aufgeführt habe, dann merkst du, dass dieser Schatten sich bewegt. Also du nimmst den Zeitablauf physisch wahr. Physisch wahr den Zeitablauf vor dem Ende. Dieses ist eine Sache, die die wenigsten verstehen, aber das ist eine ganz wichtige Idee, bildhauerische und auch Lichtinstallation. Des Weiteren ist es so, dass dann, wenn man dann herauskommt und auf die Plattform kommt, dann ist diese 17 Meter hohe Stahlsäule, eigentlich gusseiserne Säule, an der der Blick nach oben geht, in den Himmel, da wo ich ihre Seelen vermute. Es ist ein bisschen naiv oder was auch immer, jedenfalls gleitet der Blick in den Himmel so. Und unten das tiefliegende Gebäude, das bezieht sich wohl auch durch eine enorme, interessante Spiegelung, die einen Hohlraum, das bemerkt man auch sehr, nur wenn man sehr aufmerksam guckt, in dem tiefliegenden Gebäude ist eine Spiegelung, wo ein Hohlraum suggeriert wird. Und da ist gar nichts zu sehen, da ist nicht die Idee vom Grab oder was, aber ein illusionistischer Hohlraum ist da auch zu sehen. Ja, das sind so die Ideen, die hatte ich wirklich alle Anfang der 80er Jahre, denn ich habe die dann aber auch in Modelle umgesetzt. Und wie dann der internationale Wettbewerb im Internet aufgerufen wurde, war ich sozusagen praktisch bereit und habe dann mich mit diesen 8 Skulpturen, die es auf dem Gelände gibt, auf das gegebene Gelände konzentrieren können. Ich würde übrigens von den rumänischen Kollegen, mit denen ich studiert hatte und die in der Jury waren, und von den rumänischen Kunstkritikern, die in der 30-köpfigen Jury waren, am meisten unterstützt. Die haben das gut verstanden, was ich da meinte. Denn zum Beispiel die Vertreter jüdischer Organisationen, die wollten das sehr viel krasser haben. Die wollten Blut sehen und so. Ich habe das abgelehnt und wir sind dann auch in Gesprächen zusammengekommen, dass ich eigentlich hundertprozentig das machen konnte, was ein Wunder ist. Denn so ein Denkmal impliziert ja, wie Sie sich vorstellen können, hohe Emotionen und Ansprüche der Vertreter, der Opfer und so. Aber wir sind dann in einem Konsensus zusammengekommen und ich habe das machen können, was ich dachte.
Thank you.
Peter Jacobi studierte in den Jahren von 1955 bis 1961 Bildhauerei an der Kunstakademie in Bukarest. Seine erste Einzelausstellung hatte er 1965 in der Bukarester Galerie Simeza. Nach seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1970 wirkte Peter Jacobi von 1971 bis zu seiner Emeritierung 1998 als Professor für Skulptur an der Hochschule Pforzheim. Seine Werke wurden auf Ausstellungen in der ganzen Welt gezeigt und seine Skulpturen stehen in über 150 Städten in aller Welt. Darunter in San Francisco, Detroit, Melbourne, Helsinki, Berlin, Budapest, Wien, Seoul und Bukarest. Peter Jacobi lebt in Wurmberg in der Nähe von Pforzheim.